Jesus sandte seine Jünger aus zum Lehren, zum Predigen und zum Heilen. Er hat ihnen extra Vollmacht dafür gegeben. Und sie kamen total begeistert zurück. Meister, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und kurz darauf war es dann so, dass sie mit einem jungen Mann konfrontiert worden sind, der übergeplagt war, der schlimme Anfälle hatte. Und diese Anfälle, die haben ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser geworfen. Der Vater hat ihn zu den Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Sie konnten ihm nicht helfen. Jesus, als er das mitbekommen hat, hat geschimpft. Naja, das schauen wir uns jetzt genauer an. Amen. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Amen, ich freue mich, Halleluja. Gut, lass uns mal aufschlagen zum Markus-Evangelium Kapitel 9, denn da steht nämlich diese Begebenheit. Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, du bist ein Vater und hast eine Frau geheiratet, sie ist schwanger, sie hat ein Kind geboren, das ist ganz wunderbar, aber dann stellst du fest, dass dieses Kind immer wieder Anfälle hat. Aber diese Epilepsie ist besonders, die passiert nicht einfach so mittendrin, sondern wenn da ein Feuer in der Nähe ist, dann reißt plötzlich dieses Kind und es fällt ins Feuer. Und die Eltern rennen natürlich hin und zerren das Kind aus dem Feuer. Oder wenn es am Bach unterwegs ist oder überhaupt an einem Wasser, dann kannst du darauf warten, dass das Kind einen Anfall bekommt und reinfällt in dieses Wasser und dann wild um sich schlägt. Und es geht Jahr um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr so. Mittlerweile ist er 10, 11, 12. Stell dir mal vor, den Stress, den diese Eltern hatten, die ganze Zeit. Und jetzt hörst du, dass da ein Rabbi aufgestanden ist aus Galiläa, Jesus von Nazareth. Und der gebietet also den Geistern mit Vollmacht und sie kommen raus mit lautem Geschrei. Mit Geschrei kennen sie sich aus. Mit Anfällen kennen sie sich aus. Und jetzt versuchen sie, ihn zu finden. Jesus hat sich aber aus verschiedenen Gründen zurückgezogen. Er ist jetzt im Norden Israels, in Galiläa, Caesarea Philippi Richtung Libanon rauf. Und sie suchen ihn. Sie müssen jetzt durch die Prärie laufen, quasi durch die galiläische Prärie und sich erkundigen von Ort zu Ort, wo dieser Jesus jetzt ist. Und tatsächlich, sie finden ihn zum Schluss wenigstens seine Jüngergruppe, wenigstens eine Handvoll seiner Nachfolger. Neun seiner Jünger finden sie. Jesus selber, man weiß nicht genau, wo er ist. Er hat sich an einem Tag verabschiedet, an einem Abend wahrscheinlich, und dann war er weg. Und jetzt ist er weg. Und jetzt warten sie also auf ihn. Eine Volksmenge ist schon da. Und mit dieser Volksmenge sind auch Theologen gekommen, ungläubige, glaubenslose Gesellen, die ganz genau wussten, was an Jesus alles nicht stimmt, was er alles falsch macht und warum er vom Teufel ist. Und diese Meinung haben sie natürlich unter das Volk gebracht, wenn sie schon mal da waren, die Leute. Und es kommt also dieser Vater mit seinem Sohn an. Und er sagt, ihr Jünger von Jesus, wir haben von euch gehört, dass ihr mit Vollmacht die Hand über den Besessenen schwingt und dann werden sie frei. Ich hab euch einen mitgebracht, meinen Sohn, hilft ihm. Und die Apostel, die denken sich, ja, kein Problem, wir haben das ja tausendmal schon gemacht. Wir sind durch große und kleine Städte gezogen und haben Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und gelehrt und gepredigt und das war wunderbar. Aber jetzt, als die Apostel auf den Buben zulaufen, fängt er plötzlich an zu schreien, dass die Alte das Blut in den Adern gefriert und er bekommt einen Anfall und es reißt ihn und zerrt ihn und alle warten jetzt natürlich drauf, was passiert. Die ganze Volksmenge wartet wie gespannt, die glaubenslosen Theologen auch. Der Vater und die Mutter auch, die halten sich an der Hand und zittern, während der Bub schreit. Und die Apostel kommen an und sie gebieten jetzt also und befehlen und machen Dinge, die sie immer getan haben. Und dann spricht auch schon gleich, nachdem es nicht sofort funktioniert, der erste glaubenslose Theologe auf und sagt, ich kann euch genau sagen, warum es nicht passiert. Ja? Und dann legen sie los und sie fangen an, theologisch zu streiten. Theologische Streitfragen auszutauschen im Moment einer Krise ist also, Leute, suboptimal. Und es geht hin und her und hin und her. Und es manifestiert sich eine Atmosphäre, die wir aus Jakobus Kapitel 3, Vers 16 kennen. Wo Neid und Streit ist, da ist Zerrüttung und jede böse Tat. Diese Atmosphäre der Zerrüttung und der jeden bösen Tat liegt jetzt also in der Luft. Es ist keine gute Stimmung, die hier ist. Und der Teufel in dem Buben, der lacht sich wahrscheinlich eins. Paulus sagt später, ein Mann Gottes soll nicht, oder ein Diener Gottes, Christi, soll nicht streiten. Fertig aus. Mit manchen Leuten kannst du argumentieren, aber in vielen, vielen Fällen gibt es da nichts zu diskutieren. Die werden sich nicht ändern. Die werden einfach ihre Torheit nicht einsehen. Sie haben sich ein für alle Mal gegen Jesus entschieden. Sie glauben nicht, dass Jesus der Christus ist. Du kannst ihnen die Weissagungen aus dem Alten Testament aufdröseln. Du kannst ihnen zeigen, dass Jesus der Messias sein muss, aufgrund von dem, was er alles getan hat. Wer hat jemals eine 4 Tage tote Leiche aus dem Grab gerufen? Ja, völlig unerhört, was Jesus da tut. Wenn es nach einer gewissen Zeit nicht fruchtet, das merkst du ziemlich schnell, dann musst du die Leute stehen lassen. Sonst kommst du in ein Fahrwasser hinein, das dich aus deiner Glaubenszuversicht rausbewegt. Und genau das ist den Jüngern hier passiert. Die Jünger stehen jetzt da und ihre Zuversicht wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, bis sie zum Schluss weg ist. Und sie stehen da und sie schauen sich unsicher und ungläubig an. Die Apostel Christi, Andreas, Philippus, wie sie alle heißen, Nathanael und so weiter, die stehen da und es geht nichts. Es geht nichts voran. Und während sie noch alle auf den Buben schauen und miteinander streiten und rumschreien und die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Streithähnen ist, steht plötzlich Jesus da. Wumms, plötzlich ist er erschienen. Er ist die ganze Zeit von einem Berg, vom Berg der Verklärung, runtergekommen, aber sie haben ihn nicht bemerkt. Als sie ihn dann bemerkt haben, war das Staunen groß. Oh, da ist er ja. Ja, wo ist er denn hergekommen? Plötzlich ist er da. Ja, du streitest und machst hin und her und du fühlst deinen Glauben weniger und weniger und weniger und weniger werden. Deine Zuversicht verflüchtigt sich und diffundiert wie billiges Parfüm. Und du denkst, ja, jetzt ist er weg, Gott ist jetzt weg. Und plötzlich steht er da, wumms. Plötzlich steht Jesus da. Und er sagt, was ist denn los hier? Und der Vater kommt auch schon an. Und er wirft sich vor Jesus nieder und sagt, ich habe meinen Buben zu dir gebracht. Das heißt zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben sollen, diesen Dämon, den dieser Bub hat. Und sie konnten es nicht. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, da muss man Verständnis haben oder irgendwie sowas. Er sagt, o ungläubiges Geschlecht, o verkehrtes Geschlecht. Statt verkehrt könnten wir auch sagen, abgelenktes Geschlecht. Verkehrt im Sinn von auf der falschen Spur unterwegs. Abgelenkt. Wenn du abgelenkt bist, bist du auf der falschen Spur unterwegs. Stimmt das? Wenn du ein Problem siehst, aber hinter dem Problem nicht Gott siehst, sondern nur dein Problem siehst, dann bist du abgelenkt. Dieses Problem zum Beispiel, es hat sich David nicht angezogen, als er vor Goliath stand. Goliath war so groß, dass er die Sonne blockiert hat. Er hat sich auf den Blechbrustschild getrommelt, dass es nur so gegongt hat. Aber was hat David gemacht? Er hat nicht gesagt, ich überleg's mir nochmal. Und dann ist er gegangen, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, du kommst zu mir im Namen deiner Götter und mit Schwert und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, unseres Gottes, mit dem ich einen Bund habe. So hat er geredet. Der hat hinter Goliath einen noch größeren gesehen. Was siehst du hinter deinen Problemen? Schau, Jesus ist da. Plötzlich, wumms, ist Jesus da. Und er schimpft. Er sagt, oh, du glaubensloses, du abgelenktes Geschlecht, bringt ihn her zu mir. Und der Vater bringt diesen Buben her. Und als der Dämon in dem Buben sieht, auf wen er da zugeht, fängt er an zu schreien, wieder dieser eigenartige dämonische Schrei, dass die Haare zu Berge stehen. Und dann hat er auch noch einen Anfall, dass es ihn reißt und er trommelt auf den Boden und er schlägt um sich, dieser Bub. Und Jesus ist vollkommen unbeeindruckt. Er sagt, wie lange geht denn das schon so? Und der Vater sagt, seit seiner Kindheit. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, die konnten nicht helfen. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus diskutiert einfach weiter mit dem Vater. Der lässt das Problem Problem sein. Der Bub, der rotiert hier, lass ihn rotieren, hat er ja schon öfter gemacht. Erstens und zweitens, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, wo der Vater steht. Was mit ihm sein Glauben ist. Vielleicht ist da ja noch was zu retten. Jesus sagt, wenn du etwas kannst, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Was für ein Satz. Sag mal mit mir, dem Glaubenden ist alles möglich. Also Glaube hat ein Potenzial, das die allerwenigsten von uns auch nur fingertief ausgeschöpft haben, behaupte ich jetzt mal. Mein Thema heute ist Gebetsverstärker, wie wir also in eine tiefere Dimension des Glaubens hineinkommen. Das studieren wir gerade, hast vielleicht noch gar nicht gemerkt, aber wir sind dabei, das zu studieren. Oh, mei, mei, mei. Wenn du etwas kannst, dem Glauben ist alles möglich. Und dann schreit dieser Vater und sagt in seiner Verzweiflung, in seinem Entsetzen, er weiß nicht, was er machen soll. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also, er sagt, ja, ich würde gern glauben, aber es ist schwierig. Und wisst ihr, ich habe schon Leute erlebt, die verzweifelt waren in ihrer Situation. Und bei Leuten, die nicht gefestigt sind im Glauben, stellst du dann fest, dass die plötzlich offen sind für alles. Die klammern sich an jeden Strohhalm. Die kommen heute zum Pastor und lassen dort für sich beten. Morgen gehen sie zum Guru und lassen den seinen seine Kräuter über ihnen verbrennen. Dann rennen sie zum Arzt, zum Spezialisten. Im nächsten Moment gehen sie dann zum Heilpraktiker und haben wieder was anderes als Heilungsmethode. So geht es hin und her, die Leute sind verzweifelt, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sie klammern sich an alles. Und der Vater war auch genauso. Ich habe gedacht, es hilft, aber jetzt hilft es doch nicht und jetzt mach halt was. Und Jesus sagt, du, dem Glauben ist alles möglich. Und dann weiß der Vater nicht, was er sagen soll und sagt, ja gut, ich glaube, wenn du das hören willst, aber hilf meinem Unglauben, falls du merkst, dass ich irgendwie doch nicht wirklich glaube. Und Jesus sieht jetzt, wie die Volksmenge in Bewegung kommt. Und wir wissen ja, was Sache ist, wenn Volksmengen da sind und wenn glaubenslose Theologen dann wieder den Mund aufmachen. Was passiert dann? Es kommt wieder diese Atmosphäre des Streits auf und dann ist wieder Zerrüttung und jede böse Tat da, wo sich der Teufel wohlfühlt und nicht Gott. Deswegen sollten wir Streit und diese Dinge nach Möglichkeit vermeiden. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber wir sollten das grundsätzlich vermeiden. Ja, damit wir hier nicht die falschen Kräfte anziehen, sondern den richtigen Raum geben. Und das ist der Herr. Seht, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Ja, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Amen, das halten wir also fest. Du willst mit Leuten, die Glauben haben, zusammen sein. Als Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat. Da waren Leute im Raum, die getrauert haben, laut gebrüllt haben und geschrien haben und geweint haben. Und Jesus sagt, hört auf zu weinen, sie schläft nur. Dann haben die so laut getrauert haben, ihn ausgelacht. Dann hat er sie rausgeworfen. Er hat alle rausgeworfen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und die Eltern dieses Kindes. Und dann hat er sie einfach genommen, an der Hand, hat sie aufgerichtet, hat gesagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf und alles war gut. Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht, die andere nicht hatten. Und Jesus hat seine Vollmacht geschützt. Er hat sich mit Leuten umgeben, die im Glauben waren, so wie er. Und er sieht also, dass die Volksmenge jetzt auf ihn zuwalzt. Und dann macht er kurz einen Prozess. Er sagt zu diesem tauben und stummen Geist, ich sage dir, fahr heraus aus ihm und fahr nicht mehr in ihn hinein. Und dann reißt es den Buben noch einmal. Und er hat wieder einen gewaltigen Anfall. Und zum Schluss bleibt er liegen wie tot. Und was sagt die Volksmenge? Was sagen unsere glaubenslosen Theologen? Er ist gestorben. Ganz genau. Ja? Es geht schon wieder in diese Richtung. Was macht Jesus? Sagt Jesus irgendwas? Fängt Jesus an, mit ihnen zu argumentieren und zu streiten? Nein, das macht er nicht. Er geht ganz einfach her, nimmt diesen Buben und richtet ihn auf. Wenn du am Boden bist und Jesus richtet dich auf, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich sage dir mal eins, vielleicht bist du heute am Boden. Vielleicht schaust du diese Sendung an, weil du am Boden bist und du denkst, hey, vielleicht kann Gott mir helfen. Ja, er kann dir helfen. Wenn du am Boden liegst, dann kommt der Herr, er kommt heute zu dir, er nimmt dich und er richtet dich wieder auf und er stellt dich auf deine Beine und er schickt dich in die richtige Richtung. Halleluja. Der Bub steht auf und dann plötzlich kann niemand mehr was sagen. Dann plötzlich ändert sich die Atmosphäre völlig. Jetzt ist nicht mehr Zerrüttung und jede böse Tat da, jetzt ist nicht mehr Zorn in der Luft. Sondern jetzt plötzlich freuen sich alle. Sie freuen sich alle über die großen Taten, die Gott durch Jesus tut. Sie freuen sich alle. Ist doch wunderbar. Deswegen sprechen wir über diese Dinge, dass sich was in deinem Leben tut, dass Gott was Gutes in deinem Leben tut. Aber dazu musst du natürlich dich wegwenden von Streit, von Neid, von Eifersucht, von Selbstsucht und Eigennutz und Zerrüttung und jede bösen Tat. Wenn du anfängst, Zwangsgedanken zu entwickeln zum Schaden Dritter, zum Schaden anderer Personen, da musst du ganz, ganz dringend umsteuern. Denn sonst landest du in einer Situation, die nicht gut ist für dich. Hast du das gehört? Wenn du merkst, dass du immer wieder Hassgedanken oder Zorngedanken über jemanden denkst, dann erzieh dich dazu, zwing dich dazu, an Jesus zu denken und gute Gedanken zu denken und daran zu denken, dass er dich segnet. Jesus segnet dich. Egal, was jemand anders dir antut oder angetan hat. Wenn du zum Herrn sagst, Herr, du bist mein Hohepriester, du ebnest mir den Weg, deine Kräfte, die sind unterwegs für mich, Herr. Du führst mich alle drei im Triumphzug umher, Herr. Es kann nicht anders sein, es muss aufwärts mit mir gehen. Schau, dann ebnest du tatsächlich dem Herrn den Weg. Durch dein Bekenntnis, durch deinen Glauben. Du artikulierst deinen Glauben. Du sprichst das Wort des Glaubens aus. Und das ist wichtig für uns alle. Inklusive mir, ich predige mir ganz genauso wie dir. Gut, aber das hat natürlich jetzt das Problem der Jünger nicht gelöst. Sie sind erfolgreich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gezogen und haben Leute gelehrt, haben gepredigt, haben geheilt, haben Dämonen ausgetrieben und sind viele, viele, viele gesund geworden. Und die Jünger kommen jetzt natürlich zu Jesus und fragen ihn, woran lag's? Was haben wir bitte sehr falsch gemacht? Und Jesus sagt, wegen eures Unglaubens hören wir nie gern, ne? Wenn der Herr zu uns sagt, es liegt an dir. Lieber wird man die Schuld auf Gott schieben. Die Jünger schauen sich an und sie sagen, ja gut, aber eigentlich, wir haben doch Glauben, wir hatten doch Glauben. Und dann sagt Jesus, diese Art fährt durch nichts aus, außer durch Gebet und Fasten. Das ist der Schlüssel für meine Botschaft heute. Diese Art fährt durch nichts aus, außer durch Gebet und Fasten. Gebetsverstärker sind Gebet und Fasten. Das hat bei Jesus einen Unterschied gemacht. Denn du musst mal lesen, was vor dieser Begebenheit passiert, was Jesus unmittelbar davor tut. Kannst du in Markus Kapitel 9 nachschlagen. Er ist auf dem Berg der Verklärung oben. Was macht er auf dem Berg der Verklärung? Ja, er konferiert mit Gott. Er ist im Gebet. Er hat dort nicht alle mitgenommen, sondern Petrus, Johannes und Jakobus. Seine drei Glaubenshelden. Diejenigen, die am meisten Zuversicht, am meisten Glauben, am meisten Wagemut hatten, die hat er mitgenommen. Jesus geht jetzt hinauf auf den Berg, um dort zu beten. Wenige Kapitel später wird er ans Kreuz gehen. Das ist jetzt das, was sein Denken beherrscht. Und er geht ins Gebet, er geht tief ins Gebet. Und er betet und betet und betet. Und die Jünger werden müder und müder, Petrus, Johannes und Jakobus. Und sie fangen an einzuschlafen, wie im Garten Gethsemane später. Sie pennen, sie ratzen weg, sie knacken, während Jesus weiterbetet. Der findet überhaupt kein Ende. Und dann passiert was. Plötzlich umleuchtet sie die Herrlichkeit Gottes. Und sie blinzeln, sie rauben sich den Schlaf aus den Augen und sie sehen Jesus, der heller leuchtet als die Sonne. Und seine Kleider sind weißer als der Schnee. Das glitzert und funkelt alles. Du, hier kommt der Himmel auf die Erde. Der Himmel küsst die Erde. Und nicht nur das, es kommen jetzt auch noch Mose und Elia, die mit Jesus reden und den Ausgang, seinen Ausgang, also seine Kreuzigung in Jerusalem mit ihm besprechen. Also wenn ich ins Gebet gehe, dann erscheinen mir nicht Mose und Elia. Es ist das Gesetz und die Propheten. Und auch Petrus und Paulus bleiben meistens im Himmel, eigentlich immer. Aber wir haben immerhin das geschriebene Wort Gottes. Weißt du, Mose steht für das Gesetz, für die fünf Bücher Mose, und Elia steht für die Propheten, für den Rest des Alten Testaments. Die sind mit ihm gekommen. Jesus hat hier nicht nachlesen müssen, sondern die sind persönlich gekommen und haben mit ihm geredet, weil das so wichtig war, was Jesus tut. Außerdem geziemt ihm das. Er ist immerhin Gott im Fleisch, ja. Er muss hier nicht lesen, sondern diejenigen, die er früher beauftragt hat, das Wort Gottes zu bringen, die sollen jetzt gefälligst bitte kommen und mit ihm reden, und das haben sie gemacht. Also er hat eine hammermäßige Gebetszeit gehabt. Wenn seine Jünger unten im Tal mit dem Elend zu tun hatten, hat Jesus eine fantastische Zeit im Gebet gehabt. Hat dort ordentlich Power getankt. Denn schau, die Sache ist die. Die schönste Gebetszeit, die dient letztlich dazu, dich auf das Elend im Jammertal vorzubereiten. Die dient dazu, dich für das nächste Problem, das du haben wirst, vorzubereiten. Hast du das gehört? Gebet in deiner Gebetszeit, Lobpreis Gottesdienste, wo du die Gegenwart Gottes merkst, Lobpreis daheim laufen lassen und Gott anbeten und Gott fühlen und Gott erleben. Es ist wunderbar, aber es ist kein Selbstzweck, sondern die Power, die du da von Gott vermittelt bekommst, die soll dir dienen und dir Kraft und Zuversicht geben für den Moment, wo du wieder mit schwierigen Leuten zu tun haben wirst. Du wirst nämlich wieder mit schwierigen Leuten zu tun haben, von denen du nicht weißt, was du jetzt machen sollst. Diese Hirnis, was ist nur mit denen? Wenn alle so denken würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Ha! Wenn alle so denken würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Ja, ganz genau. Denk also nicht, dass du dich zurückziehst ins Gebet und die Menschen meidest und auf diese Art und Weise kommst du dann irgendwie durchs Leben und schlängelst dich durch. Nee, du wirst immer wieder in Situationen kommen, mit Leuten zusammenkommen, wo du sagst, Und dann ist es eben wichtig und gut, dass du bei Gott warst im Gebet, denn ich sag dir meins, diese Art fährt durch nichts aus, außer durch Fasten und Gebet. Dein Problem löst sich nicht einfach von selber. Ja, du, dann geh ins Gebet und dann fast mal einen Tag oder zwei oder drei. Ich rate dir nicht, mehr als drei zu fasten, es sei denn, du hast einen ausdrücklichen Auftrag von Gott. Aber was du machen kannst, schau, du kannst von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr am Nachmittag fasten. Also dein Mittagessen ausfallen lassen und auch nicht rumsnacken in dieser Zeit. Und ihr wisst schon, so Kekse mampfen und Karöttchen hier und so weiter, bis du zum Schluss mehr isst als in einer Nicht-Fastenzeit. Die 6 Stunden hältst du schon aus. Und Jesus sagt ja, wenn ihr fastet, dann lasst euch nicht ansehen. Der Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es euch vergelten. Also dann sag auch, was du von ihm willst. Herr, ich habe ein Problem hier, ich habe hier ein Problem mit dieser Person, mit jener Situation, mit diesen Finanzen, mit diesem Kind, mit diesem Ehepartner, mit diesem Kollegen. Und als Lohn für mein Fasten, Herr, und für mein Gebet, hätte ich gerne Weisheit. Salomonische Weisheit, wie ich dieser Person begegnen soll, was ich zu dieser Kanaille sagen soll. Und Herr, wenn es an mir liegt, dann sag's mir. Kann nämlich auch sein, ja, dass es an dir liegt. Wollen wir nicht wahrhaben, aber es ist manchmal so. Also diese Art fährt durch nichts aus, außer durch Fasten und durch Gebet. Und Jesus ist dort oben und er ist tief ins Wort Gottes hineingegangen. So tief, dass die Mose und Elia erschienen sind. Die Gegenwart Gottes da war, er verherrlicht worden ist. Halleluja. Jetzt muss er allerdings zunächst einmal durchs Kreuz. Er muss die Kreuzsituation durchleben. So wie du und ich die nächste Kreuzsituation durchleben müssen. Und für die Situation rüstet der Herr ihn aus, dadurch, dass er ihm die Belohnung zeigt, die Herrlichkeit, die er haben wird, die Jesus haben wird, wenn er für die Menschheit ans Kreuz geht. Es war ein Trost für Jesus, es war eine Stärkung. Und wo hat er die bekommen? An der Seelsorge-Hotline? Nein, im Gebet, bei Gott, in der Einsamkeit. Zusammen mit einer Gruppe von Leuten, auf die er sich wirklich verlassen konnte, die wirklich mit ihm ein Herz und eine Seele waren, die wirklich auch seine Zuversicht und seinen Geist des Glaubens geteilt haben. Mit denen war er da zusammen. Wohl dem, ja, der so eine Gruppe um sich hat. Halleluja. Wir wollen als ganze Gemeinde solche Leute sein. Amen. Und es kann nicht anders sein. Petrus muss was sagen. Und er sieht, wie Mose und Elia weggehen. Er sieht, wie Jesus allein da steht. Und er denkt sich, nein, nein. Nein, ich will, dass sie hier bleiben. Ich will, dass hier jetzt also das Reich Gottes anbricht. Ich will, dass hier das neue Jerusalem gebaut wird. Wenn es an Bauleuten fehlt, wir sind da. Herr, es ist schön, dass wir hier sind. Hier ist gut sein. Wir bleiben jetzt hier und wir bauen dir drei Hütten. So fangen wir an. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und das ist doch wunderbar. Dann können du und Mose und Elia um die Welt gehen und euer Ding machen und wir halten euch den Koffer. Und dann kommt eine glitzernde und funkelnde, helle, lichte Wolke und überschattet sie. Die Wolke, die früher am Sinai war. Die Wolke, die das Volk Israel überschattet hat am Tag und die in der Nacht dieses Volk umglänzt hat. Diese Wolke ist plötzlich da, manifestiert sich auf diesem Berg oben und senkt sich herab auf die Jünger. Es war bisher sehr wenigen Leuten vergönnt, in dieser Wolke mal drinnen zu sein. Und jetzt plötzlich sind sie auch da, überraschend. Und sie fürchten sich. Und dann kommt eine Stimme aus der Wolke, eigentlich aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Auf Deutsch, Petrus, halt die Klappe. Wir reden zu viel im Gebet. Wir labern dem Herrn das Ohr ab, als ob er nicht schon wüsste, was wir brauchen. Er weiß es bereits. Natürlich sollst du was sagen, aber du musst nicht immer dasselbe erzählen. Wenn du in Sprachen betest, ist es wieder was anderes. Es ist eine vollkommen andere Dimension, aber über die sprechen wir heute nicht. Wir sprechen über Gebet im Verstand. Wenn du dein Anliegen vor Gott gebracht hast, dann kannst du beginnen, Gott zu loben und zu preisen für die Erhörung, die jetzt unterwegs ist. Und wenn du innerlich noch nicht wirklich dort angekommen bist, dass du also so mit federnden Schrittes vom Herrn tanzen kannst und sagen kannst, Herr, ich bin jetzt durch. Wenn also du noch ein wenig Glauben, Zuversicht brauchst, dann bitte den Herrn, dass er dir im Wort Gottes die richtigen Verheißungen zeigt, die dir hier weiterhelfen. Damit du ein lebendiges Wort von Gott hast. Auch wenn du das lebendige Wort von Gott hast, musst du immer noch beten, bis es sich manifestiert. Das ist vielleicht auch wichtig, da muss ich jetzt auch kurz drauf eingehen. Gott spricht also zu dir und er sagt dir, was du tun sollst. Und dann passiert es einfach so. Ja, in den meisten Fällen ist es so, aber es kann sein, dass du, auch wenn du ein Wort vom Herrn hast, immer noch dranbleiben musst und ihn jetzt bitten musst, dass sich dieses Wort auch manifestiert. Wie komme ich drauf? Naja, ich denke an den Propheten Elia. Elia hat ja geweissagt, es wird so lange nicht regnen, bis ich es sage. Ihr betet den Wettergott an, den Baal, und ihr bittet ihn um Regen, dann mache ich mal einfach jetzt den Wasserhahn zu. Zack, Sprinkleranlage aus, basta. Es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Und dann ist er weg, wie vom Erdboden verschlungen. Nach ungefähr 3 Jahren sagt Gott zu ihm, gehe ich, denn ich will regnen lassen. Elia geht zum König und sagt, versammle mir deine falschen Propheten auf den Karmel hinauf, und dort werden wir beten. Die beten um Regen und ich bete um Regen. Und der Gott, der Gebete hört, der ist der wahre Gott, den werden wir anbeten. König sagt, gut. Und dann beten also erst die Baalspropheten und es tut sich nichts. Dann betet Elia, er bringt zunächst ein Opfer dar. Er bittet um Vergebung der Sünden des ganzen Volkes. Bittest du auch ab und zu um Vergebung für die Sünden deiner Familie, für deine eigenen? Ist gut zu sagen, Herr, reinig mich durch dein Blut, Herr. Nimm auch die Sünden, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie tue, weil ich das noch nicht erkannt habe. Nimm auch die weg von mir, vergib mir für die, Herr. Kannst du ruhig machen. So etwas Ähnliches hat Elia gemacht auf einer nationalen Ebene. Er hat ein Opfer dargebracht. Gott hat mit einem Blitz aus dem Himmel geantwortet. Das Opfer hat gebrannt. Es war wunderbar. Dann dreht sich Elia um und sagt, geh essen, König. In der Zwischenzeit gehe ich beten. Was mir zeigt, Elia isst nicht. Wisst ihr, was Elia macht? Er fastet und betet. Der König isst, die anderen können essen. Er, der mehr Vollmacht braucht und will, der hat jetzt keine Zeit, der geht jetzt beten. Wenn die anderen essen, er fastet. Und obwohl er ein Wort von Gott hat, es wird regnen, regnet es noch nicht. Es ist immer noch grellster Sonnenschein. Gott hat aber das Opfer angenommen, so wie Gott unser Opfer angenommen hat, als wir ihn gebeten haben, sei du Herr unseres Lebens, komm in unser Herz und so. Unser Opfer ist auch angenommen worden. Aber es hat sich jetzt noch nichts getan. Es regnet noch nicht. Die Erde braucht dringend Regen. Was macht er also? Elia zieht sich zurück und er betet. Und wenn du so da sitzt, den Kopf zwischen den Knien, weißt du, dann kriegst du nicht viel mit von der Welt. Dann bist du ziemlich konzentriert und bei der Sache und nicht abgelenkt. Er schickt stattdessen seinen Diener auf die Höhe und er sagt, schau mal, was sich da jetzt tut. Halt Ausschau nach Wolken. Und der Diener rennt 7-mal rauf und runter, bis er dann endlich ganz genau hinschaut und weit, weit weg eine handgroße Wolke sieht. Und da erst hört Elia auf zu beten und er sagt zum König, jetzt spann an und fahr los, denn es ist das Rauschen eines gewaltigen Regens in der Luft. Und tatsächlich, innerhalb kürzester Zeit ist also der Himmel voller Wolken. Aber es hat sich nichts getan, bis Elia nicht doch das Ganze durchgebetet hat. Er hatte ein Wort von Gott. Und es ist trotzdem nicht automatisch passiert. Er musste ein wenig nachhelfen im Gebet. Seid ihr noch da? Wir sprechen über Gebetsverstärker. Wir sprechen darüber, wenn es mal nicht klappt. Wir sprechen darüber, was du tun sollst, wenn du empfindest, du hast keine Vollmacht mehr. Du hast schon 1000 Mal für etwas gebetet und immer Erfolg gehabt und jetzt plötzlich hast du keinen Erfolg mehr. Was ist da los? Brauchst du Gebetsverstärker, Fasten und Gebet. Und Elia hat gefastet und gebetet und plötzlich war es dann also doch soweit. Und er war durch. Halleluja. Wir verstehen nicht alles und nicht natürlich erst recht nicht. Wir können nur ins Wort Gottes schauen und sehen, wie die es gemacht haben, uns daran orientieren. Und dann wird's schon. Amen. Und dann wird's schon. Denk an Petrus auf dem Wasser. Meine Güte. Jesus kommt, vollkommen unbeeindruckt von Wind und Wellen, mitten in der Nacht auf dem Wasser dahergelaufen. Die Jünger kämpfen und rudern und machen und tun, so wie wir oft kämpfen und rudern und machen und tun. Jesus ist völlig unbeeindruckt. Daneben. Sie schreien vor Angst, ja, weil sie denken, was ist jetzt los? Und dann sagt Jesus, ich bin's. Und dann sagt Petrus diese unsterblichen Worte, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir, ich will auch auf dem Wasser gehen. Du gehst auf dem Wasser, ich will auch auf dem Wasser gehen. So wie der Herr, so sein Herr. Und was macht Jesus? Jesus sagt, nicht, du, das ist nur für die besonders Geistlichen, das ist nur für die besonders Erhabenen, das ist nur für die, die es wirklich drauf haben, das ist nur für die besonderen Leuchten. Nö, er sagt einfach nur ein einziges Wort. Komm! Und jetzt ist der Ball bei Petrus im Feld, ja? Was macht Petrus? Er schaut die anderen Jünger an und dann steigt er kühn über die Reling und er beginnt auf dem Wasser zu laufen. Es ist ein Höhepunkt in seinem Leben. Nur, solange er auf Jesus schaut, ist alles gut. Aber dann schaut er Wind und Wellen an und er denkt sich, was mache ich denn, was mache ich denn? Ja, bin ich denn verrückt? Und jetzt ist plötzlich er mit sich selber im Zwiestreit. Der Apostel hat plötzlich mit den glaubenslosen Theologen in seinem eigenen Herzen zu tun. Wisst ihr, in uns allen steckt irgendwo noch ein glaubensloser Theologe. Ja, genau. Und er beginnt zu sinken. Er geht unter. Aber er macht es richtig. Er schreit zum Herrn. Er sagt, Herr, rette mich. Das ist manchmal das einzige Gebet, das wir noch fertig bringen. In unserem Elend, in unserem Jammertal, während wir gerade untergehen. Und Jesus geht hin und zieht ihn aus dem Wasser raus. Und er sagt zu ihm, du Kleingläubiger, Überleg mal, um auf dem Wasser zu laufen, brauchst du in Jesu Augen nur kleinen Glauben. Was bitte ist das für eine Perspektive? Also das ist eine Perspektive, die mich hin und wieder überfordert. Das ist Kleinglaube, Herr, wenn ich nicht auf dem Wasser laufen kann. Nachdem du gesagt hast, komm. Wir halten fest, wichtig für uns heute Morgen ist Folgendes. Ihr hattet das Wort vom Herrn, ein lebendiges Wort von Jesus. Vom Fleisch gewordenen Christus, von Gott. Komm. Und es hat auch funktioniert, solange er richtig orientiert war. Aber als er begonnen hat, mit dem glaubenslosen Theologen in seinem eigenen Herzen im Clinch zu liegen, hat sich plötzlich Zerrüttung aufgetan und die falschen Kräfte haben die Oberhand bekommen und die guten Kräfte haben ihn verlassen. Sie haben ihn verlassen. Unbefriedigend. Aber Jesus war nahe und Jesus ist auch bei dir nahe. Jesus ist auch dir nahe. Und er hat ihn wieder rausgezogen und hat gesagt, ach du Kleingläubiger. Und dann hat er ihn genommen, sie sind gemeinsam ins Boot gegangen. Und als sie dann im Boot waren, war das Schiff auch schon dort, wo sie hin wollten. Obwohl sie gerade noch einen Moment vorher noch mitten auf dem See waren. Hey, da kommen halt so Sachen zusammen. Hammermäßig. Schau, über solche Dinge denke ich ab und zu mal nach. Und ich denke mal, das ist wirklich faszinierend. Und dann kommen solche Botschaften dabei raus. Gebetsverstärker. Fasten und Gebet. Du kannst auch von 18 Uhr bis 18 Uhr fasten zum Beispiel. Von einem Tag bis zum nächsten Tag. Oder von 13 Uhr bis 13 Uhr. Oder du lässt einfach das Mittagessen ausfallen und isst stattdessen Salat. Sag dem Herrn, was du dafür hättest gern. Und dann vertraue ihm einfach drauf. Dass sich da jetzt schon was tut. Mehr kannst du nämlich nicht machen. Schau, Fasten verändert nicht Gott. Du darfst nicht denken, dass du dir durch Fasten irgendwie die Vollmacht oder das Wohlgefallen Gottes erkaufst. Das Wohlgefallen Gottes hast du bereits. Du bist dir dessen nur nicht bewusst. Du öffnest dich, du änderst dich. Dein Fleisch, der Vorhang zwischen dir und der Herrlichkeit, wird dünner und dünner und dünner, bis zum Schluss Herrlichkeit durchscheint. Ich habe schon erlebt, ja, dass ich nach einem Fastentag oder einigen Fastentagen im Bett lag und die Gegenwart Gottes ist da. Die Herrlichkeit Gottes, eine innere Ruhe, eine Zuversicht, ein Glitzern und Glänzen, also innerlich, nicht äußerlich. Die Probleme der Welt, das Elend im Jammertal, das ist plötzlich klein und nicht mehr groß. Und irgendwann ist es dann so, dass du der Schlange den Kopf zertrittst. Wenn du an dieser Siegeszuversicht Christi teilhaben möchtest, wenn du möchtest, dass Gott seine Kräfte für dich also aktiviert und gute Dinge in deinem Leben tut, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen. Bet einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen.